Guten Morgen zusammen, auch von mir. Und genau, wir haben gerade gehört in dem, ich glaube, sehr anspruchsvollen Text, den Robin uns gerade vorgelesen hat, dass Paulus sich wünscht oder uns wünscht, den anderen Christen wünscht, erleuchtete Augen des Herzens. Und das ist genau das, was ich uns für heute auch wünsche. Und deswegen würde ich gerne kurz zu Beginn nochmal beten. Vater, ich danke dir so, dass du heute Morgen hier bist. Und ja, ich bete, dass du jetzt in der Predigt und auch im ganzen Gottesdienst echt unsere Augen ganz auf dich ziehst und dass du uns ja diese geistlichen Augen, von denen wir gerade gehört haben, dass du die uns öffnest und ja, dass wir mehr sehen dürfen, wer du bist und uns daran freuen dürfen. Und ich bete, dass du uns ja eine Sehnsucht nach dir ins Herz legst. Amen. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht und das Thema ist heute, ihr werdet es wahrscheinlich geahnt haben, ich glaube, wir haben es noch gar nicht so gesagt, ist Anbetung. Und die erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist, wen oder was betest du an? Und ich glaube, so auf der täglichen Suche danach, was uns glücklich macht, also uns Liebe, Anerkennung, Sicherheit und so weiter gibt, betet jeder etwas an. So sagt das David Foster Wallace. Und die Frage ist aber nur, wen oder was betest du an? Wenn wir Geld und Materielles anbeten, dann werden wir wahrscheinlich immer meinen, zu wenig zu besitzen. Wenn wir einen schönen Körper anbeten, werden wir uns immer irgendwo hässlich fühlen, gerade wenn wir altern. Wenn wir Macht anbeten, werden wir wahrscheinlich Angst haben, irgendwo unterlegen zu sein. Wenn wir menschliche Anerkennung anbeten, ja, machen wir uns abhängig von der Meinung anderer, die nicht immer positiv sein wird. Wenn wir unseren Intellekt anbeten, dann werden wir uns immer in irgendeinem Bereich noch ahnungslos fühlen. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob da Dinge jetzt dabei waren, wo du sagst, da bist du vielleicht anfällig dafür, ja, das zu deinem Mittelpunkt zu machen, das anzubeten. Und ich glaube, das Ding bei all diesen Anbetungszielen, die ich gerade genannt habe, ist, dass egal wie sehr du ihnen nachläufst, dass sie ja, dich nicht nachhaltig erfüllen werden. Sie werden dich, oder du wirst nie genug davon haben oder dich nicht genug fühlen. Und ich glaube, dass wir bleibende Erfüllung und Frieden nicht in ihnen finden werden. Sie sind quasi hohl. Sie lassen uns leer zurück, wenn wir ihnen nachlaufen. Vielleicht weißt du das auch schon, ne? Ihr seid ja viele treue Gottesdienstbesucher auch hier. Und das Tückische ist aber, dass sie sich oft doch unbewusst einschleichen. Und es ist nämlich im Letzten so, dass in unserem Herzen ein ständiger Kampf darum tobt, wen oder was wir anbeten. Und deshalb fordert uns die Bibel in 5. Mose 6,14 dazu auf, nicht solche anderen Götter anzubeten, als einzig den wahren Gott allein. Und dabei meint es Gott gut mit uns. Ich habe hier so ein kleines Lesezeichen mitgebracht. Das habe ich zu Hause liegen, hat mir meine Mutter, glaube ich, mal gegeben. Da drauf steht, wenn wir Christus haben, so haben wir alles, was unser Herz begehrt. Das ist ein Spruch von Luther. Und der gründet sich in dem Bibelvers Johannes 10,10, wo Jesus sagt, ich will euch Leben in ganzer Fülle schenken. Andere Übersetzer haben das übersetzt, diese Fülle mit Überfluss oder mit voller Genüge. Wir haben genug. Und genau, das ist großartig, wenn wir Gott anbeten. Und deshalb lasst uns diesen ersten Punkt mitnehmen. Hey, lasst uns Gott anbeten. Zum zweiten Punkt. Was ist eigentlich Anbetung? Auf Englisch Worship. Ja klar, singen in der Gemeinde, oder? Ja, kann eine Form von Anbetung sein, aber es ist nur eine von vielen Ausdrucksformen von Anbetung. Und um unseren Blick da so ein bisschen zu weiten, können wir zum Beispiel zwei Geschichten aus der Bibel anschauen, in denen Anbetung ja in einer besonderen Form zum Ausdruck kommt. Die überhaupt erste Erwähnung von Anbetung in der Bibel steht in 1. Mose 22. Da testet Gott Abrahams Glauben, indem er ihn auffordert, seinen geliebten Sohn für ihn, Gott, zu opfern. Als Abraham dann loswandert, den Berg sieht, auf dem das geschehen soll, da sagt er zu seinen Dienern, ich aber und der Junge, sein Sohn, wollen dorthin gehen und Gott anbeten. Wir haben hier keinen Gesang, keinen Gottesdienst, keinen Tempel damals oder keine Gemeinde heute. Aber wir haben einen Abraham voller Gehorsam, Hingabe und Vertrauen. Eine andere Geschichte in Matthäus 26. Eine Frau namens Maria, die Schwester von Martha, wer belesen ist in der Bibel, nimmt ein wunderschönes Gefäß und zerbricht das, um Jesus mit dem darin befindlichen Salböl im Wert von einem Jahreslohn zu salben. Und daraufhin sagt Jesus, sie hat eine gute Tat an mir getan. Was ist die entscheidende Gemeinsamkeit in diesen beiden und in anderen Bibelstellen, in denen Menschen anbeten, wie es Gott gefällt? Und wir haben es gerade eben mit den Kindern schon so ein bisschen anklingen lassen. Es ist unsere Herzenshaltung. Ich glaube, dass Abraham und Maria hier was Kostbares opfern, das stellt diese Herzenshaltung lediglich unter Beweis und verleiht ihr Nachdruck und Entschiedenheit. Aber ihre innere Haltung ist es, auf die es Gott vor allem ankommt. Und diese Haltung drückt sich dann auch in möglichen oder in allen möglichen äußeren Formen sichtbar aus. Wie wir das gerade gesehen haben bei den Kindern, Haltung oder wie wir das hier ein bisschen im Hintergrund sehen, offene Hände, kann eine Haltung sein, die meine innere Herzenshaltung äußerlich ausdrückt. Und ich habe so ein bisschen geschaut im Bibellexikon, in verschiedenen anderen Quellen, um mal so eine kleine Definition hinzukriegen. Meine eigene, also es ist vielleicht jetzt nicht die beste aller Zeiten, kommt aber nicht drauf an. Aber zwei Punkte sind mir hier wichtig. Ihr könnt es mitlesen. Anbetung ist unsere Bewunderung, Ehre und Hingabe an Gott als Antwort darauf, wer er ist. Sie zeigt sich in allem, was unser Herz und Leben auf ihn zentriert. Genau, diese beiden Punkte, die ich euch immer so blau gemacht habe, da möchte ich kurz drauf eingehen. Das erste ist, Anbetung zielt auf Gottes Wesen, nicht nur allein auf seine Werke, was er so tut für uns, sondern auf sein Wesen. Und wenn wir Gott für sein Wesen ehren wollen, setzt das voraus, dass wir nicht nur mal was über ihn gehört haben, hier vielleicht im Gottesdienst, sondern dass wir ihn persönlich kennen und dass wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben, indem wir ihn erleben, sein Wesen erleben. Der zweite Punkt ist die Ausrichtung ganz auf Gott. Kleine liebesvolle oder liebevolle Beziehung zu Gott, was wir gerade vorher hatten, hört sich super an. Aber hier, Ausrichtung ganz auf Gott, hier steht die Anbetung im Gegensatz zu unserem heutigen Zeitgeist, bei dem ja meist ich im Mittelpunkt stehe. Wie wirke ich? Was denken andere über mich? Komme ich zu meinem Recht? Auch im Gebet dreht sich vieles um uns selbst. Ich kenne das. Meine Sorgen, meine Ziele. Bringt mir das Gebet gerade eigentlich was? Selbstbeurteilung. Ich kann mich nicht konzentrieren. Mache ich es eigentlich richtig? Ich. Und natürlich hat dieser Blick auf uns selbst seinen Platz. Aber ich vermute, dass er heutzutage etwas überbetont ist. Anbetung ist anders. Sie ist eine besondere Art des Gebets, bei der eben nicht ich, sondern Gott im Zentrum steht. Und damit durchbricht sie das ständige Kreisen um mich selbst in meinen Gedanken und richtet mir meinen Blick neu auf ihn aus. Gott wird der Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit. Ja, jetzt haben wir uns so eine Definition, sage ich jetzt mal, angeschaut, ein Verständnis angeschaut. Aber letztendlich geht's jetzt nicht und generell nicht um das Verstehen von irgendeiner Definition, sondern es geht ja darum, dass wir mit Freude anbeten. Und deshalb würde ich jetzt gerne im dritten Punkt auf einige Widerstände gegen Anbetung eingehen, auf die ich so in mir aufmerksam geworden bin mit der Zeit. Und vielleicht regt sich da das ein oder andere auch in euch. Hört mal in euch rein. Der erste Punkt, vielleicht auch der verbreitetste: Ich fühle mich gerade gar nicht nach Anbetung. Vielleicht klingt Anbetung für dich eher so nach was Trockenem, so nach frommem Leistungsdruck. Oder du fühlst dich einfach gerade gar nicht, wie Anbetung vielleicht deiner Meinung nach sein müsste. Ich glaube, wenn uns Anbetung schwerfällt, dann liegt es oft daran, dass wir gerade nicht sehen oder nicht im Herzen aufnehmen können, wie Gott wirklich ist. Mir geht das zumindest öfters so. Und ich glaube, es gibt keine Formel, keinen Trick, durch den wir selbst die Kontrolle hätten, von jetzt auf gleich wieder übersprudelnde Freude an Gott zu bekommen. Das kann nämlich nur Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in uns bewirken. Wir singen das, ich glaube, gleich noch. Du bewirkst dein Lob in mir. Das ist ein altes Lied. Du machst das in mir. Du bist es. Und wir müssen uns von ihm darin leiten lassen. Unverfügbar, wie so oft. Und ja, wir haben gerade in der Lesung von Robin in Johannes 4,24 gehört, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Unsere Aufgabe ist es nicht, Motivation zur Anbetung aus uns selbst heraus zu quetschen, zu produzieren, sondern unsere Verantwortung ist, Gott selbst Raum zu geben, unsere Augen des Herzens, von dem wir eben gehört haben, auf ihn zu richten. Denn er selbst ist die Quelle aller Motivation zur Anbetung. Er entfacht das Feuer in uns, nicht unser eigener Elan. Wenn wir das Kleine tun, dann bewirkt Gott das Große in uns. Ich bin überzeugt, je mehr wir Gott persönlich kennenlernen, desto faszinierter sind wir von ihm, desto tiefer lieben wir ihn, desto freudiger beten wir ihn an. Und desto größer wird unsere Sehnsucht, ihn noch näher kennenzulernen, wie er wirklich ist. Unser dreieiner Gott hat unzählige Facetten, die wir nie ganz fassen können. Es gibt unendlich viel zu entdecken und kindlich zu bestaunen. Was können wir also konkret tun, um Gott Raum zu geben, wenn es uns schwerfällt gerade? Zwei Dinge habe ich mal überlegt. Das erste ist, schau auf die Wesenszüge von Gott, die dich gerade ganz persönlich berühren und berühren können noch. Wenn du erschöpft bist, sag ihm, du bist mein guter, mein sanftmütiger Hirte, bei dir darf ich einfach sein und auftanken. Ach. Wenn du mit dir selbst haderst, dann sag ihm, hey, du hast dich selbst hingegeben, um mir zu vergeben und nahe zu sein. Du liebst mich wirklich bedingungslos und du bleibst mir treu und so weiter. Das, was dich gerade persönlich berührt in deiner Situation. Also zusammengefasst, lass dich erstmal füllen, bis du wieder aufatmen kannst, bis wieder Leben und Freude in dich zurückkehrt. Und dann wirst du als ganz natürliche Reaktion auch anbeten wollen. Einfach als dankbare Antwort auf so viel Gutes, was von einem großartigen Gott kommt. Das zum einen. Zum anderen musst du aber auch nicht immer erst auf überfließend gute Gefühle warten. Du kannst auch im Glauben starten. Auch wenn du gerade nichts spürst, kannst du im Lobpreis zum Beispiel mitsingen oder deine Hände heben sogar. Das ist nicht unecht, sondern ein dir selbst zusingen, dich darauf stellen und ergreifen, was ich da singe, ist wirklich wahr. Und ein Ausstrecken zu Gott im Vertrauen, dass er in dir neue Freude wecken kann. Also, ja, sich auf Gott auszurichten, kostet manchmal Überwindung, aber es lohnt sich, weil Gott wirklich unser Herz verändern kann, wenn wir ihn daran lassen. Und wenn du das gerade nicht glauben kannst oder in einer Krise steckst, manchmal braucht dieser Prozess einfach Zeit. Halt durch, Gott ist mit dir und trägt dich dadurch. Lass mich dir zusprechen, da kommt ganz sicher wieder Freude in Jesus. Zweiter Punkt. Anbetung, Worship, ist das nicht nur ein besonderer, vielleicht emotionaler Moment, so ein Strohfeuer? Ja, Gott schenkt uns Anbetungsmomente, in denen wir seine Gegenwart in besonderer Weise spüren dürfen. Halleluja dazu. Aber Anbetung hängt nicht an Gefühlen, sondern ist eine Ausrichtung eben ganz auf Gott. Anbetung soll gar nicht für besondere Momente reserviert sein, sondern sie soll zu einer Haltung für unseren ganzen Alltag werden. Und intensive Momente mit Gott können uns dabei helfen, indem sie uns prägen, worauf wir innerlich blicken und worauf wir vertrauen. Außerdem ist Anbetung eine Schule, in der wir Liebe einüben. Denn in Anbetung geht's, wie bei der Liebe allgemein, darum, sich ganz für dein Gegenüber, den anderen, zu schenken. Das dürfen wir in Anbetung einüben mit Gott. Und wenn du dich Gott in Anbetung schenkst, vertiefst du dabei deine wichtigste Beziehung, die bis in die Ewigkeit bleiben wird, wenn du an ihn glaubst. Ein dritter Widerspruchgedanke. Wenn wir ganz um Gott kreisen, ganz auf ihn ausgerichtet sind, komme ich nicht dabei selber irgendwie zu kurz? Und da will ich nochmal sagen, seine Zusagen für uns gelten ja. Letzten Sonntag hatten wir Merle hier und haben geschaut, Jesus trägt ja unsere Last mit uns. Und in Matthäus 6, 25 bis 34 sagt Jesus, sorg dich nicht, Gott kümmert sich ja um dich. Also, während wir uns ihm ganz hingeben, gibt er sich auch uns ganz hin. Außerdem, kleine Erinnerung nochmal an das Lesezeichen, Jesus will uns Leben in Fülle schenken. Er ist die Quelle des Lebens, bei ihm ist der einzige Ort, an dem meine Seele ganz satt wird. In Christus habe ich alles, was mein Herz begehrt. Wenn ich ihn anschaue, ganz auf ihn ausgerichtet bin, dann wird auch mein Herz dadurch quasi automatisch, wenn ich ihn sehe, wie er ist, geheilt und erneuert. Wenn du deinen Blick ganz auf diesen unfassbar liebenden, großen, allmächtigen Gott richtest, verschiebt sich außerdem deine Perspektive. Deine Herausforderungen, deine Umstände werden vielleicht weniger bedeutsam, weniger unüberwindbar. Und das ist nicht nur ein psychologischer Placebo-Effekt. Denken wir zum Beispiel an Petrus in Matthäus 14, der durch das Vertrauen auf Jesus, also im Boot Petrus, und durch das Vertrauen auf Jesus kann er, weil Jesus ihn herausruft und er ihn fokussiert, plötzlich über Wasser gehen. Fokus auf Jesus schafft ganz real Wege, die es vorher noch gar nicht gab. Der andere Punkt, kommen andere zu kurz, zugegebenermaßen, vielleicht kommt die Frage erst auf, wenn man sich ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt, wenn man, viel Zeit oder Gedanken in das Thema Anbetung steckt, vielleicht ausgiebige stille Zeiten hat, Gottesdienst, Hauskreise, Lobpreis, Abende, und man immer Gott lobt, man denkt sich, wäre die Zeit nicht vielleicht besser für andere Menschen eingesetzt, irgendwie in sozialen Projekten? Ich verbringe hier meinen halben Alltag in Anbetung. So kam der Gedanke bei mir mal auf. Und da möchte ich einmal Matthäus 22, 37 bis 39 zitieren. Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Reihenfolge, in der Jesus diese wichtigen Gebote zur Liebe bringt, entspricht nicht ihrer Wichtigkeit, ist ihm gleich. Im Sinne, dass man das eine gegen das andere ausspielen sollte. Dann bete ich jetzt oder helfe ich anderen oder so. Das ist nicht gut, da kommt man, kann ich euch sagen, kommt man in keine guten Gedanken rein. Aber ich glaube, dass er sie in dieser Reihenfolge nennt und Gott zu lieben als höchstes Gebot nennt und als erstes, entspricht dem Fluss der Liebe, weil die Quelle unserer Liebe Gott selbst ist. Alle unsere Liebe oder alle Liebe generell entspringt und fließt aus Gott. Ohne lebendige Verbindung zu ihm versiegt unsere Liebe. Gott zu lieben, und das meint insbesondere auch Anbetung, ist deshalb das höchste und erste Gebot. Nur dann wird als zweites, gleich wichtig, auch echte Nächstenliebe aus uns fließen. Erst wenn ich ganz auf Gott ausgerichtet bin, der mich liebt, mir vergibt, mein Herz immer wieder freisetzt, erst dann bin ich in der Lage, mich auch ganz frei für andere einzusetzen, weil ich ja von ihm versorgt bin, weil ich ja an ihm genug habe. Wen oder was du anbetest, prägt dein Herz und deine Entscheidung. Wenn du Gott anschaust und anbetest, wirst du liebevoller. Und während du Gott anbetest, kümmert er sich ja gleichzeitig auch um die anderen. Das kann er nämlich parallel. Und zwar besser, als du es überhaupt könntest. Er ist der Retter. Und darum kannst du ihn auch bitten. Ein letzter Gedanke, vielleicht Widerstand gegen Anbetung. Ist das Ganze nicht einfach nur Realitätsflucht? Ist das nicht ein naives Wegrennen von meinen praktischen Sorgen, die ich so habe? Klar, es könnte passieren, dass man durch eine rein geistliche Sicht das Weltliche total ignoriert, ausblendet. Aber ich würde mal behaupten, das ist nicht die Seite vom Pferd, nicht die Gefahr, in der wir gerade stehen. Und deshalb, nicht Anbetung ist Realitätsverlust, sogar im Gegenteil. Der echte Realitätsverlust ist, Gott aus unserem Zentrum zu verlieren. Wenn unsere Aufmerksamkeit wieder an die Größe und Bedeutung unserer Sorgen und unserer anderen Ziele gefesselt ist. Deshalb brauchen wir Anbetung immer wieder neu, auch wenn wir Gott ständig für die gleichen Eigenschaften anbeten. Immer wieder. Denn Anbetung ist immer wieder ein Perspektivwechsel, durch den wir die Wahrheit wieder klar sehen können. Eine Ordnung der Realität, ein Ergreifen der geistlichen Wirklichkeit, an die wir ja glauben. Wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, erkennen wir damit an, keines meiner Probleme ist größer als er. Wenn wir aussprechen, Gott ist gut, bestätigen wir, kein Umstand kann die Tatsache ändern, dass er einen guten Plan für mein Leben hat. Ein, ich finde, anschauliches Beispiel noch aus Apostelgeschichte 16. Da wurden Paulus und Silas geschlagen, ins Gefängnis geworfen, gefesselt. Und trotzdem lobpreisten sie. Und was passiert daraufhin? Daraufhin bricht Gott herein. Es sprengen die Fesseln ab, Gefängnismauern wackeln, die Zellen brechen auf. Und der Gefängniswärter und seine Angehörigen lassen sich sogar noch taufen. Das ist mal Kraft von Lobpreis und Anbetung. Anbetung ist deshalb nicht zuletzt eine kraftvolle geistliche Waffe gegen innere und äußere Anfechtung. Lasst uns inmitten herausfordernder Umstände und Entmutigung anbeten. Schon dann, wenn wir das Eingreifen Gottes noch nicht sehen können. Zwei Schlussgedanken noch. Viele der Punkte, die wir jetzt gerade angeschaut haben, sind auf die Wirkung von Anbetung eingegangen. Was bringt's mir, anderen? Was aber das eigentliche Herzensanliegen unseres Schöpfers ist, ist zweckfreie Anbetung. Dass wir ihn, die Bibel sagt, wie eine Braut, wie einen Vater, einfach um seiner selbst willen lieben. Wie wir uns das auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung wünschen, um uns unser Selbstwillen geliebt zu werden. Ich glaube, dass diese Beziehung in gegenseitiger Liebe das ist, wofür wir im Letzten erschaffen sind. Und dank Jesus können wir als Gottes geliebte Söhne und Töchter im Geist schon jetzt ganz persönlich und nah in die direkte Gegenwart unseres Vaters Gott treten. Und zweiter Gedanke, die Anbetung ist auch das, worauf es laut Bibel hinauslaufen wird. Sowohl in dieser Welt, da sagen Jesaja 2 und Micha 4, alle Nationen werden kommen und Gott anbeten. Als auch im Himmel, wo Anbetung der zentrale Ausdruck ist, in den wir mit einstimmen dürfen. Und weil das Wichtigste in diesem Gottesdienst deine Begegnung mit unserem Gott ist, wollen wir jetzt uns auf ihn ausrichten.